Geistesgaben, Geistesfrüchte, was ist das überhaupt? Ist das etwas zum Essen, Geistesfrüchte? Geistesgaben, ist das etwas, das man geschenkt bekommt? Ich weiß, dass ganz besonders Cornelia gespannt sein wird. Hat sie mir gesagt, was da bei mir rauskommt, hat etwas damit zu tun, dass ich über die geistlichen Gaben nicht so, wie soll ich sagen, so impulsiv lehre, sondern da eher eine etwas verhaltene, etwas zurückhaltend bin. Und ihr werdet auch vielleicht spüren dann, wie ich das sehe. Was für mich die Wichtigkeit des Heiligen Geistes auf der einen Seite und daneben der geistlichen Gaben und geistlichen Früchte, die der Heilige Geist uns schenkt, eben ist. Cornelia hat ja im letzten Gottesdienst über den Heiligen Geist als der Helfer gelehrt. Und ich denke, da habt ihr sicher sehr, sehr viel mitgenommen. Und ich wünsche mir, dass ihr heute etwas mitnehmen könnt, auch von dem, was ich euch sagen darf. Was sind Geistesgaben? Geistesgaben sind Geschenke Gottes, die bereit sind für jeden einzelnen Jünger. Für jeden einzelnen Jünger, der bereit ist, diese Gabe anzunehmen. Und dadurch wird er befähigt, die Liebe Gottes vor den Menschen kundzumachen. Das sind die Geistesgaben. Ein Geschenk Gottes für jeden von uns. Was sind die Geistesfrüchte? Geistesfrüchte sind nichts anderes als das Resultat der Geistesgaben. Wenn wir die Geistesgaben in unserem Leben ausleben, dann entstehen daraus Früchte. Ganz normal. Es sind die sichtbaren Zeichen von dem, was Gott uns geschenkt hat. Und ich möchte einfach, dass wir diesen Gedanken einen Augenblick bewahren, beziehungsweise dann auch während dem Gottesdienst einfach uns das immer wieder bewusst sind. Was sind die Geistesgaben, was sind die Geistesfrüchte? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Jetzt bin ich da am Schauen, jawohl. Zuerst zum Fundament. Es ist sehr wichtig, dass wir ein Fundament haben, wenn wir über irgendetwas biblisch lernen. Und wenn es heute vielleicht zum Teil etwas theologisch zu und her geht, dann möchte ich euch einfach um Vergebung bitten. Aber ich bin sicher, auf die Theorie kommt eine gute Praxis, oder? Im Johannesevangelium Kapitel 14 steht, das ist übrigens das, was Jesus ganz kurz vor seiner Himmelfahrt sagt. Und wir möchten das durchgehen. Der Vater wird euch einen Beistand schicken, der an meine Stelle tritt. Den Heiligen Geist, er benennt ihn, es ist der Heilige Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und hier kommen wir zu etwas, denke ich, was wichtig ist für mich. Der Heilige Geist ist nicht der heilige Antonius. Oder? Der heilige Antonius, wisst ihr, für was das da gut ist, oder? Wenn man etwas verloren hat, dann ruft man den heiligen Antonius an und er hilft beim Suchen. Der Heilige Geist ist nicht das, oder? Was ist der Heilige Geist? Er ist da für jeden Einzelnen. Er ist da als Beistand, der anstelle von Jesus Christus tritt, der uns lehrt, der uns erinnert an das, was die Bibel, an das, was Christus gesagt hat. Damit haben wir schon mal etwas ganz Wesentliches festgehalten. Ich möchte einen zweiten Teil zeigen. Wir kommen jetzt in 1. Korinther 12, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und ich möchte auch da Schritt um Schritt vorwärts gehen. Und Paulus selber schreibt diesen Text, der jetzt an der Tafel ist oder an der Leinwand. Er sagt nämlich und nur zur Frage, was der Heilige Geist bewirkt. Also Paulus lehrt über den Heiligen Geist. Er sagt etwas über ihn. Und was sagt er? Brüder und Schwestern, ich will euch darüber nicht in Unkenntnis lassen. Es ist also Paulus ein ganz großes Anliegen, dass jeder der Jünger in Korinth, das ist ein Korintherbrief, steht auch in anderen Briefen, dass jeder der Jünger genau weiß, um was es geht beim Heiligen Geist. So, das ist die Vorarbeit. Und jetzt steigen wir dann ein in das Thema. Paulus fängt an. Es gibt verschiedene Gaben, aber dahinter steckt immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben im Reich Gottes, aber es ist immer derselbe Herr. Und hier kommen schon zwei Dinge zusammen, die für mich im Bezug auf die Geistesgaben sehr wichtig sind, nämlich es gibt Gaben und es gibt Aufgaben. Und die Gaben und die Aufgaben gehören irgendwie zusammen, oder? Wenn ich nur die Gaben haben will und die Aufgaben nicht, dann habe ich nur die Hälfte. Gaben und Aufgaben gehören gerade im Geistlichen immer zusammen. Es ist derselbe Geist, es ist derselbe Herr. Und dann beginnt er aufzuzählen, es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt alles in allen. Das heißt, dass jeder von uns eigentlich alle Gaben haben kann, wenn er sie benötigt. Und jetzt kommt vielleicht der eine oder andere, sagt, ja, aber ich kann keine Kranken heilen oder ich kann keine Wunder vollbringen oder weiß ich was. Und da möchte ich einfach sagen, doch, du kannst, wenn es Zeit ist. Aber das Problem ist, dass wir oft die Gaben dann wollen, wenn es noch Unzeit ist, wenn es noch nicht Zeit ist. Oder wir möchten sie gerne verfügbar haben, so wie ein Schweizer Taschenmesser, das wir in unseren Taschen haben und versuchen dann, irgendetwas zu machen. Es ist eben nicht so verfügbar, sondern dann, wenn die Zeit gekommen ist. Und es ist nicht immer das verfügbar, was wir gerne hätten, sondern das, was Gott eigentlich will. Und wenn wir das beachten, dann kommen wir ganz gut zu Rang mit all den Fragen um den Heiligen Geist. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Hier haben wir die Vielfalt. Genauso wie wir alle unterschiedlich aussehen und ganz unterschiedlich geprägt sind, so zeigt sich eben auch die Gaben des Geistes in jedem von uns sehr unterschiedlich. Und jetzt geht es eigentlich um, für was ist das Ganze da? Es geht immer um den Nutzen. Und dann steht, darum habe ich das separat auf einen Punkt genommen, für alle. Also die Bibel dabei haben, ihr könnt da schauen, es steht da wirklich, es geht aber immer um den Nutzen für alle. Und wisst ihr, was das Gegenteil von dem Nutzen für alle ist? Den Nutzen für mich. Oder? Es geht bei den geistlichen Gaben niemals um den Selbst- oder Eigennutz, sondern um den Nutzen für alle. Und ich möchte einfach, dass wir hier wirklich biblisch sind. In unserem Denken und biblisch in unserem Handeln und uns biblisch auch benehmen. Und das ist für mich sehr wichtig, dass wir das einfach sehen. Es geht um den Nutzen für alle. Der eine, und jetzt kommt die Aufzählung, ist durch den Geist in der Lage, voller Weisheit zu reden. Gott schenkt die Gabe, in Weisheit zu reden. Wer von euch hat die Gabe, in Weisheit zu reden? Schön. Also seid nur mutig, ich glaube ich auch, oder? So, wenn Gott zu mir spricht und ich dann den Mund aufmache, hoffe ich, dass da Weisheit rauskommt. Ein anderer kann Einsicht vermitteln. Ist das eine wichtige Gabe, Einsicht? Etwas einzusehen. Ist eine wichtige Gabe, oder? Und das ist nicht, es ist hochgeistlich auf jeden Fall, weil der Heilige Geist das in uns bewirkt. Aber die Einsicht selber ist so wichtig, dass wir die haben. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Ein dritter wird durch denselben Geist im Glauben gestärkt. Auch diese Gabe, denke ich, ist wundervoll. Den Glauben in mir und den Glauben auch in anderen Menschen durch mein Handeln und mein Reden zu stärken. Dass die Menschen Glauben haben in ihrem Alltag. Wieder ein anderer hat durch den Geist die Gabe zu heilen. Oh, das ist schön. Die einen haben dazu Medizin studiert und die anderen wissen einfach, im Glauben zu beten, um Menschen zu heilen. Und wieder ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ja, welche dieser Gabe würdet ihr am ehesten wollen? Am besten alle, oder? Ja, es ist relativ doof, wenn ich Wunder tun kann, aber nur Dummheiten erzähle oder keine Einsicht habe. Spürt ihr das? Das ist wichtig und darum sagt Paulus, ich möchte, dass ihr euch alle ausstreckt nach den geistlichen Gaben. Und darum ist es für mich sehr wichtig, dass wir hier eine biblische Norm, und ich komme ganz bewusst mit dem Begriff Norm, wir hatten den ja letzte Woche auch von Hans-Peter Nürschmidt gekriegt, dass wir hier eine biblische Norm haben. Und nicht sagen, ja, also Wunder tun und die Gabe zu haben, das wäre schon was Tolles, oder? Aber es ist so wichtig, dass wir uns ausstrecken eben auch nach Einsicht und Weisheit und Glauben, weil Gott das uns schenken möchte. Es ist ein Geschenk. Wir haben davon gesprochen, dass die Geistesgaben Geschenke sind. Für jeden, was habe ich gesagt? Für jeden Jünger, der mit Christus gehen will. Wofür? Damit daraus Geistesfrüchte entstehen können. Ich möchte im nächsten Abschnitt auf die Früchte zu reden kommen. Wir kommen dann noch einmal auf die Gaben, aber auf die Früchte. Und bei den Früchten ist es sehr wichtig, dass wir die Früchte auch wirklich verstehen. Oft ist es ja so, dass wir die Geistesfrüchte einfach aufzählen, die in 1. Korinther 12 stehen. Das ist die biblische Norm. Aber es gibt auch die weltliche Norm und manchmal hilft es, die weltliche Norm mit der biblischen Norm zu vergleichen. Anzuschauen, wo liegt der Unterschied? Zu spüren, wo liegt der Unterschied? Und vielleicht entdecken wir dann auch, dass das eine oder andere aus der weltlichen Norm in meinem Alltag vielleicht doch noch ziemlich Platz gefunden hat. Ah, sorry, da habe ich noch den Rest vergessen natürlich. Das prophetisch Reden habe ich vergessen, Entschuldigung, nein, habe ich nicht vergessen, es kommt jetzt noch. Das prophetische Reden, Geister unterscheiden, in anderen Sprachen zu reden und diese Sprachen auch zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und dasselbe Geist. Entschuldigung, das war etwas zu schnell, was ich vorher gesagt habe. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so wie er, wie der Heilige Geist es will. So, und jetzt kommen wir zu diesen Geistesfrüchten. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen und richtet euch danach aus. Dann werdet ihr euer selbstsüchtigen irdischen Wünschen nachgeben. Und eure irdische Gesinnung kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die irdische Gesinnung. Diesen Kampf kennen wir, denke ich, alle. Es ist in uns ein Kampf. Wir kennen das Gute, Paulus sagt, dass wir wissen, es Gutes zu tun und so oft gelingt es uns nicht. Die beiden ringen ständig miteinander, so dass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Und ich denke, das ist eben auch ein wichtiger Teil. Eigentlich wollen wir ja alle unser Bestes geben. Ich kenne ganz wenige Menschen, die Böses wollen. Alle wollen etwas Gutes tun. Alle wollen gut sein. Aber oft gelingt es uns nicht. Wir können nicht das tun, was wir wollen. Aber wenn ihr euch durch Gottes Geist leiten lasst, untersteht ihr nicht mehr diesem Gesetz. Das Gesetz, das eigentlich weiß, Gutes zu tun und es nicht tun kann. Übrigens, es ist ja offensichtlich, was eure irdische Gesinnung hervorbringt, das sagt Paulus in Galater 5. Und dann zählt er auf. Und ich möchte jetzt, kommt eben diese Liste mit diesen mit dieser weltlichen Norm, oder? Die weltliche Norm ist Unzucht und Unsittlichkeit, Zügellosigkeit, Gottesdienst, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Besäufnis, Fressgelage und Ähnliches. Das sind die negativen Früchte. Und Paulus setzt die ganz bewusst vor die biblische Norm. Das ist die weltliche Norm. Und demgegenüber steht die biblische Norm dann. Und hier denke ich auch, es ist wichtig zu hinterfragen, gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich irgendwo in einem dieser Bereiche noch Raum lasse? Oder habe ich alle diese Dinge überwunden? Durch die Gaben des Heiligen Geistes. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Paulus ist da unzimperlich, oder? Er sagt nicht, ja, da müsst ihr noch ein paar Jahre ins Fegefeuer, wenn ihr das macht. Was sagt er? Keinen Anteil erhalten am Reich Gottes. Das steht in der Bibel, tut mir sehr leid. Wäre schön, wenn da so etwas Großzügiges stehen würde. Der Geist dagegen bringt als Ertrag, und jetzt wird es spannend. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das alles schenkt der Geist Gottes, wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören. Das ist die biblische Norm. Und ich möchte euch das ganz kurz demonstrieren. Ich habe da etwas vorbereitet. Ich hoffe, es gelingt. Das soll die Welt darstellen. Hier ist die Welt, die ist leer, im Augenblick noch sauber, und hier ist das dein Leben. Und da möchte ich jetzt einfach zeigen, wie ich mir das, also bildlich das vorstelle. Das Leben eines gläubigen Christen, welcher verstanden hat, dass er nicht perfekt ist, dass er aber täglich herausgefordert ist, mit dem Heiligen Geist zusammenzuleben, sich nach den geistlichen Gaben auszustrecken, und der in seinem Herzen den Wunsch hat nach Heil, Heiligung, Gerechtigkeit und so weiter, der gleicht einem solchen Glas. Er ist gereinigt durch Jesus Christus. Der Heilige Geist macht ihn immer wieder aufmerksam, wenn irgendwo ein Problem auftaucht. Und er lebt in Liebe, Annahme und Vergebung, hat ein bußfertiges und demütiges Herz, und er wird von Gott her mit den Gaben, mit den Geistesgaben erfüllt. Und wenn diese Geistesgaben in sein Leben hineinkommen, dann wird das ihn auffüllen. Und jetzt werden aus diesen Gaben dann Früchte. Zuallererst für ihn selber. Er wird selber merken, dass er Liebe hat in seinem Leben, dass Freude da ist, dass Friede, Geduld, Güte und auch eine Großzügigkeit da ist, Treue, Freundlichkeit, und dass er Selbstbeherrschung in seinem Leben ganz natürlich leben kann. Und dann gibt Gott weitere Gaben dazu. Und dann überläuft das. Das ist das, was wir immer wieder lesen, oder? Es überläuft. Es geht hinaus, es geht in die Welt, es geht in deine Familie, es geht in deine nächste Umgebung. Und die Menschen in deiner Umgebung werden was erfahren? Liebe, Freude, Friede. Sie werden deine Geduld spüren und deine Güte erfahren. Sie werden deine Großzügigkeit erkennen. Sie werden merken, dass in dir Treue da ist. Eine Freundlichkeit und dass du ein Mensch bist, der sich in Selbstbeherrschung geübt hat. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil. Wir gehen einen Schritt weiter. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Das sagt uns Paulus. Und jetzt kommen wir eigentlich zum springenden Punkt. Ich hoffe, das ist für mich eigentlich das Wichtigste im Ganzen. Die Gabe der Einheit bewirkt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Großzügigkeit und so weiter. Wenn die Gabe der Einheit in mir wohnt, dann werden das die Früchte sein. Und dasselbe gilt auch bei der Gabe der Weisheit. Das ist ganz logisch. Es kann nicht sein, wenn die Gabe der Weisheit eine dieser negativen Punkte, die wir vorher gelesen haben, bewirken würde, dann ist es nicht mehr die Gabe der Weisheit, sondern bestenfalls die Gabe der Eifersucht oder der Egoismus oder was auch immer. Die Gabe des Glaubens bewirkt dasselbe, exakt dasselbe an Früchten. Die Form wird etwas unterschiedlich sein, je nach deiner Persönlichkeit, aber es werden diese Punkte sein. Genau auch, wenn es um die Gabe zu heilen geht oder die Gabe, Wunder zu wirken. Und für mich ist das etwas, das ganz wichtig ist, auch gerade für Pfingstgemeinden, dass wir das verstehen. Das ist die biblische Norm. Und alles andere entspricht nicht der biblischen Norm. Wenn wir nur die Geistesgaben möchten und die Früchte irgendwie zurücklassen, dann haben wir einen großen Fehler gemacht. Wichtig ist, all das hat nichts mit persönlichem Bemühen, mit Kasteien oder Gebetsübungen oder weiß ich was, Kuckers zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich ehrlich bin vor Gott. Dass ich hinstehen kann und sage, ich habe Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Vor dem Himmel und vor dir, wie der verlorene Sohn es sagt. Und wenn das in meinem Leben eben der Fall ist, dann kann Gott mein Leben reinigen, so wie dieses Glas. Und er wird die Gaben schenken, weil er will. Und er wird all die Früchte in meinem Leben reifen lassen, weil er will. Das ist die biblische Norm. Es gibt also ganz tolle Früchte. Eine Frage an euch. Was meint ihr? Kann ein Christ nur ein oder zwei dieser Früchte haben? Das wäre schon komisch, oder? Eigentlich gehören alle und dazu. Und wenn jemand sagt, ja, also ich bin so ungeduldig. Gott möchte dir Geduld schenken. Als eine Geistesfrucht, weil er dir die Gabe geschenkt hat und du diese Frucht kultivieren kannst. Oder Großzügigkeit. Ja, ich habe immer so Mühe, mit anderen zu teilen. Gott möchte dir seine Frucht schenken, damit du sie kultivieren kannst. Das ist die biblische Norm. Das heißt, im Leben eines lebendigen und authentischen Christen sind diese Früchte immer mehr oder weniger sichtbar. Weil Gott im Überfluss gibt, werden auch die Früchte im Überfluss vorhanden sein. Und das ist aus meiner Sicht Grund zur Freude. Und jeder von uns ist anders gestrickt, ihr müsst niemanden kopieren. Gott hat euch original alle Früchte gegeben. Genau. Kommen wir schon langsam zum Ende dann. In 1. Timotheus 6,11 steht, du aber Gottesmensch, fliehe das. Paulus schreibt vorher von all diesen negativen Dingen, sagt, du aber Gottesmensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Und hier haben wir es wieder mit diesen Früchten zu tun, etwas andere Worte, im Kern dasselbe. Ein Grund zur Freude. Ein Grund, das Leben mit Christus wirklich zu wagen. Und hier hat die weltliche Norm gegenüber der biblischen Norm einfach keinen Platz. Ich habe ein zweites kleines Experiment vorbereitet. Ich hoffe, das gelingt. Selbe Ausgangssituation. Unten habe ich einfach etwas Kaffeepulver reingetan. Und das Kaffeepulver soll symbolisieren, dass etwas Eigenes von mir, also aus dieser weltlichen Norm zum Beispiel, oder? Und dann schütte ich da etwas Wasser dazu, mal schauen, ob das geht mit dem Kalten. Ah, sieht furchtbar aus, oder? Möchte das jemand? Nein, das will niemand trinken. Aber so sieht es aus, denke ich, wenn geistliche Gaben in Anführungszeichen plötzlich da sind und die irgendwo nicht oder irgendwo noch mit altem Menschlichem verbunden sind. Wenn Gott uns nicht reinigen konnte, wenn der Egoismus noch da ist oder wenn gewisse andere Dinge in unserem Leben einfach stark mitspielen. Oder? Und das Problem ist, wenn wir das dann auffüllen, wohin fließt das? Habt ihr das auch schon erlebt? Menschen, die christlich sind und Scheiße. Nein, das lassen wir lieber sein. Wisst ihr selbst, wenn ich jetzt da noch 100 Liter in dieses Glas hineingießen würde, es würde nicht besser. Es würde wirklich nicht besser. Und wisst ihr, bei diesem Glas hätte ich die Chance, nach 100 Liter wäre es wahrscheinlich fast gut. Aber wisst ihr was, im menschlichen Leben auch mit 100 Liter oder 1000, es wird nicht gut. Warum? Weil im Herzen des Menschen immer noch die Sünde steckt. Wenn Christus nicht kommt und wir die Vergebung nicht angenommen haben. Jeden Tag kommt neuer Schmutz dazu. Und ich möchte euch fast zum Schluss eine Geschichte erzählen aus der Bibel, die mich tief beeindruckt hat. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann wird kaum jemand auf diese Geschichte kommen. Aber als ich in der stillen Zeit war, hat sie Gott mir gezeigt. Sie steht in Apostelgeschichte 6 und ich möchte da einfach versweise etwas vorlesen. Apostelgeschichte 6. Und das Wort Gottes breitete sich aus und in Jerusalem wuchs die Zahl der Jünger stetig. Auch ein großer Teil der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Stephanus aber, erfüllt von Gnade und Kraft, tat große Wunder und Zeichen. Seht ihr, hier sind die geistlichen Gaben, die er von Gott bekommen hat, tat große Wunder und Zeichen im Volk. Es traten aber einige auf von der sogenannten Synagoge der Libertiner, Kyrener und Alexandriner, und einige von den Kiliken und der Provinz Asien, die diskutierten mit Stephanus, vermochten aber der Weisheit und dem Geist, durch den er sprach, nichts entgegenzusetzen. Das heißt, Stephanus, ein einfacher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist, berufen von Gott, ausgerüstet mit den Gaben, die er brauchte, sprach zu den Menschen, die versuchten, ihn in Frage zu stellen. Und dann lehrt er, und das müsstet ihr mal lesen, also wenn ihr mal Zeit habt, lest das, was Stephanus, ich habe das eigentlich erst jetzt realisiert, wie viel das über seinen theologischen Exkurs in der Bibel festgehalten ist. Es geht dann nämlich von Vers 11 bis Vers 51 und er ist immer noch am Lehren. Obwohl er eigentlich ein ganz kleiner Diakon war in der Gemeinde damals. Und im Kapitel 6, 11 bis Kapitel 7, 51, sein Exkurs. Also über gut zwei Kapitel hinweg. Und dann fast am Ende steht Folgendes. Er erklärt ihnen nochmals, was es auf sich hat mit Mose und Salomo und all den Sachen. Und dann im Vers 51 von Kapitel 7 sagt er etwas, und das hat mich etwas stutzig gemacht. Ich habe gedacht, heinammal, Stephanus war doch ein frecher Mensch. Weil er hat seinen Zuhörern gesagt, ihr Halsstarrigen, die ihr unbeschnitten seid am Herz und Ohren, stets von Neuem widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, wie schon eure Väter. Als ich das gelesen habe, bin ich etwas erschrocken und habe gedacht, oh, das kommt nicht gut, wenn einer so frech ist. Es kommt schon gut. Wir lesen weiter, Vers 54. Als sie dies hörten, wurden sie rasend vor Zorn und knirschten mit ihren Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel auf und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, ja, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie aber überschrien ihn und hielten sich die Ohren zu und stürzten sich auf ihn und stießen ihn zur Stadt hinaus. Und dann in Vers 59 heißt es, und das ist für mich das große, tolle Finale, das geschieht im Leben eines Menschen. Sie steinigten den Stephanus, er aber rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Und vielleicht denkt ihr, ja, das hat ja mit den Geistesgaben und den Geistesfrüchten gar nicht so viel zu tun. Ich denke schon. Es ist das Ziel aller Geistesgaben und Geistesfrüchte. Es ist das Ziel. Und darum meine Konklusion im Ganzen. Geistesgaben sind nicht Dinge, welche wir zur Show tragen. Es geht nicht um eine Attraktion. Das ärgert mich, wenn das so gelehrt oder gemacht wird. Also Geistesgaben sind dazu da, in Demut und Einfachheit zu dienen. Und die Geistesfrüchte in deinem Alltag wachsen zu lassen. Geistesgaben im Gottesdienst ist wunderschön, aber die Geistesgaben, währenddem du an deinem Beruf stehst, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist, wenn du in deiner Familie bist, die sind es eigentlich, die Gott sich wünscht. Und darum ist es so wichtig, und damit möchte ich schließen, auch mit dem Text, den wir vorhin schon hatten. Silas, kannst du nochmals 1. Timotheus anzeigen? Ja, kommt gerade. Genau. Aber du, Gottesmensch, fliehe das, was wir hier gesehen haben. Fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Und wisst ihr was? Fliehe das hat nur eine Richtung. Oder? Hin zu Christus. Weg von der Welt. Und damit wäre ich eigentlich am Ende von dem, was ich zu den Geistesgaben, also nein, es gäbe noch viel mehr zu sagen, zu den Geistesgaben und Geistesfrüchten, ganz sicher. Aber für heute möchte ich es damit bewenden lassen. Ich bin gerne bereit, mit euch darüber zu diskutieren, auch wenn ihr eine andere Ansicht habt. Das ist durchaus möglich. Aber wir wollen das auf biblischem Fundament tun und nicht Erfahrenstheologie auf unser Plakat schreiben. Und wenn jemand Lust hat, einen Kaffee zu trinken, herzlich willkommen.